was macht man, was spricht man? Und ich lasse mich da wirklich vom Herrn leiten, ganz bewusst, weil ich glaube, dass Gott die Anwesenden in einer Versammlung kennt und weiß, was sie wirklich brauchen zu hören. Deswegen gibt es bei mir keine Konserven. Ich trage nie irgendwo das Gleiche vor, sondern ich glaube, Inspiration des Heiligen Geistes. Ich habe immer überlegt, was ist dran und was kann es sein? Und ich glaube, dass heute eine Botschaft da ist. Und wenn es eigentlich immer nur einem gedient hat, hat es immer gedient. Weil Jesus hat sich einzelnen Persönlichkeiten zugewandt und die Masse hat auch nicht viel mit ihm anfangen können. Und so glaube ich, dass heute auch einige von euch eine Ermutigung brauchen. Eine Ermutigung im Verständnis von dem, was ihr manchmal so hört und wer lang genug im Glauben unterwegs ist, der hat vielleicht hier und da mal schon gehört, jeder Christ ein Evangelist, ihr sollt meine Zeugen sein, geht an die Hecken und Zeugen. Also kurz gesagt, es entsteht ein gewaltiger Druck. Es entsteht ein, du musst ja was leisten, sonst leistest du und tut Gott nichts. Ich habe eine andere Botschaft in diesem Sinne und eine klare Botschaft, in der wir Jesus nämlich als Vorbild nehmen. Und jetzt zum eigentlichen Text, der mir wichtig geworden ist im Laufe der Zeit. Seit einiger Zeit, seit 5 oder 2 Jahren, vielleicht mag es auch etwas länger sein, bin ich mit diesem Bibeltext in verschiedenen Gemeinden und Gemeinschaften, wo auch immer die Gelegenheit ist, hineingegangen. Ich glaube, dass auch heute Nachmittag einigen hilft, zu verstehen, sich selber, aber auch das, was wir das Umfeld nennen, was zu erreichen ist, zu evangelisieren ist. Ich möchte hineingehen mit euch in einen Bibeltext. Da gehe ich immer gerne, ich sage mal zu den Menschen, wir gehen mal auf eine biblische Zeitreise. Du hast gehört, Jesus ist der vollkommenste Diener im fünffälligen Dienst. Keiner war im fünffälligen Dienst. Nicht mal die Propheten im Alten Testament. Vollkommen. Nur Jesus war im fünffälligen Dienst. Effektiv. Evangelist, Lehrer, Hirte, Apostel, Prophet. Nur Jesus. Das heißt, wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, sollen wir als Christen, ja? Jesus ist unser Vorbild, den Eifer mit Nacht. Wir kennen das ja alles, ja? Dann muss ich ihn doch auch als Vorbild nehmen im Dienst. Der muss sich doch nicht sehen, was andere so sagen, machen, tun und vorstellen, sondern, oder die Jünger oder die Apostel oder von mir aus jeden anderen, den du dafür einsetzen möchtest, sondern ich muss Jesus doch nehmen in seinem Dienst. Und ich möchte euch heute Jesus mal vorstellen als Evangelist. Du hast gehört, Jesus ist ein ganz gewaltiger Mann. Jeder, der ihm zuhört, bekehrt sich. Mit dem kann man über keinen Friedhof gehen, weil alle kommen aus den Gräbern raus. Und du bist froh, dass dieser und jener schon da ist. Und plötzlich war wieder bei dir zu Hause, sagst du, nein. Alles erreicht er. Und hast gesagt, bevor ich den aber einlade, als Konferenzsprecher, möchte ich doch selber mir ein eigenes Bild machen. So läuft das ja jetzt. Ja? Sagt keiner, wird aber alles gemacht. Wird alles gemacht. Ja. Und du kriegst auf Jesus zu und sagst, Jesus, ich möchte einfach mir ein Bild machen über deinen Dienst, bevor ich Jesus so. Und sagt Jesus, kein Problem, ich bin unterwegs. Ich gehe nach Nazareth. Da sagst du, das ist toll, da war ich noch nie. Kann ich mir gleich mal mit angucken. Und jetzt geht das los. Wir reden von Jesus. Wir reden von der Salbung, der Vollmacht. Und oder brauchen wir den Vater in Bewegung. Und er als Vorbild in unser derzeitiges Sein und der Zukunft hineingelegt und verstanden. Erleichtert vielen. Ich glaube, dass es heute einigen hilft. Wir müssen einen neuen Erkenntnis haben. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe die Dinge durch. Ja? In den 50 Jahren des charismatisch-pünktlichen Kreises weiß ich, was man alles an Angebote machen kann, an Initiativen. Und haut rein und beten. Kenne ich die ganze. Aber ich sage, ich sehe nicht die sogenannten Durchbrüche. Ich sehe das nicht. Also muss ich doch eine Antwort geben. Was ist da los? Was passiert? Wie viel Verantwortung haben wir als Christen gegenüber der unerretteten Welt? Was haben wir hineinzuwirken? Wie in die Welt? Und was muss ich mich darauf einstellen? Ich glaube, dass viele Enttäuschte geben kann, die initiativ sind, die zeugnishaft sind und sie sehen die Ergebnisse nicht. Und wir haben ein Problem im Reiche Gottes. Und ich komme da über die Übernatürlichkeit noch hinein, in dem Verständnis. Wir bilanzieren immer nach irdischen Maßstäben. Das macht Gemeinden, das machen alle. Wie viel haben wir investiert an Kraft, Zeit und Geld? Und was kommt am Ende raus? Und dann ist manchmal das Ergebnis scheinbar so mager, dass wir sagen, da müssen wir nachjustieren. Da müssen wir wohl irgendwo mal gucken an der Stellschraube, wie sind wir ab nächstes Jahr noch erfolgreicher? Und sage ich, wo steht das in der Bibel? Sagt mir das. Und jetzt kommt Markus 6 mit Jesus unterwegs. Vers 1. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Was haben wir? Das ganze evangelistische Tross. Jesus plus seine Mitschreiber. Also eine geballte Kraft. Bei den Jüngern können wir sagen, na, wieso, na, und, das sind, aber hier, mal, hier, man kann auch sagen, die Autorität von Jesus legte sich auf die Jünger, manchmal waren sie da auch so fast dem Herrn gleich, so, kann man ja auch sehen. Und jetzt hast du die geballte Kraft, du musst dir vorstellen, deine geballte Powerkraft kommt nach Karlsruhe. Jesus pur. Und die Jünger sagst, okay, aber der räumt die Stadt auf. Da bleibt nichts zurück. Der ist kaum weg, sind sie alle auf der Spur, passt auf. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge und viele, die zuhörten, vernunften sich und sprachen. Woher hat er das? Und was ist das für eine Weise, die ihm gegeben ist? Und solche mächtige Taten, die durch seine Hände geschehen. Was passiert? Die Menschen erlebten etwas, was sie so noch vorher nicht kannten. Sie kannten einen Jesus, und der Vers geht gleich weiter, sie kannten einen Jesus, der ein anderer war, als sie ihn erlebten. Und sie verwundert sich, in dem Moment, wo du mit Menschen ansprichst, über den Glauben zu reden, der dir im Herzen brennt, dann wird es zur Verwunderung der Leute kommen. Weil das ist nicht alltäglich. Das kennt man so nicht. Das weiß man nicht, mit umzugehen. Also es wird immer ein Erstaunen sein, von was redest du eigentlich? Und jetzt heißt es weiter, ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Josefs und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Also seine Familie, die kennen wir alle. Gibt es sogar welche, die Christen, die das nicht drauf haben, dass Jesus Geschwister hatte. Ja. Sagt doch nicht mal, dass sie alle bekehrt waren. Kommt noch dazu, ja. Also, sei ruhig für deine Geschwister, ja. Entspann dich. Steht nämlich, dass sie alle bekehrt waren und alles Evangelisten wurden. Also, du musst mal versuchen, wir sind jetzt unterwegs mit dem, hier ist nicht das, was du alles weißt, sondern was los ist. Und jetzt bist du mit und sagst, okay, Stimmung ist ja auch nicht gerade hier. Toll. Und jetzt reden wir von Jesus. Ich weiß ja, ich sage das manchmal ein bisschen so pointiert. Ne? Ich nehme das nicht übel. Aber ich bin so. Ja, man kann so evangelistische Schulungen machen. Man kann Menschen vorbereiten. Wie erreiche ich die Ungläubigen am effektivsten? Wie gewinne ich den Nächsten? Wie muss ich mit ihm umgehen? Muss ich da mit ihm mal in die Bar gehen? Muss ich das machen? Muss ich jenes machen? Muss ich mal den Garten pflegen? Muss ich mal, oder was? Oder das Bett machen? Oder die Wäsche machen? Alles so. Wie erreiche ich? Ja? Oder sage ich nur, komm, ich trage so einen Kaffee trinken. Also so irgendein Weg muss es doch gehen. Die Menschen. Oder so Gottesdienste, so Besucher und hier so unterschwellig, ja? Es wird, der Name Jesus fällt, aber die Kraft Gottes fällt nicht, ja? Aber das merkt man ja nicht, ja? So ist man. Also welchen Weg gibt es, effektiv zu sein? Du hast gesagt, von Jesus will ich lernen. Wenn einer weiß, Menschen anzusprechen, dass sie angesprochen sind, dann Jesus. Und jetzt gibt es eine Reaktion. Und sie heißt, und sie ärgerten sich an ihm.
Und ja.
Da hast du gedacht, mal gut, dass ich Flyer noch nicht gedruckt habe. Der versucht ja nur Stress. Mit dem habe ich ja, ich habe schon Ärger genug mit denen, die ich habe. Jetzt habe ich, der Jesus kriegt das nicht hin. Der weiß nicht, wie man mit den Leuten spricht. Kann der nicht diplomatisch, kann er nicht auf die, kennt er nicht die Kultur. Sag mal, was ist das? Da ist ein Zimmermann, der Haare nur auf da. Und jetzt, was werden wir daraus als weiteres? Du kannst es anstellen, wie du willst. Ärger bleibt nicht aus. Sobald es um Jesus geht, wird es ärgerlich. Und es liegt nicht, ob du eine Form gefunden hast, Menschen einzunehmen. Oder dein Auftreten, ob die Krawatte da ist, ob das passt. Ja, ich sag's dir mal noch, BBTV-gerecht gekleidet bist, die Ratsche, die Bilder, auf der Bahn und alles. Auf sowas wird ja Wert gelegt. Und ich glaube, das setzt man mit Salbung und Vollmacht. Du kannst es machen, wie du willst. Ich sag dir auch, weil ich ja weiß, wie viele Christen wie unterwegs sind, ja? Mit dem evangelischen ABC in der Tasche die ersten 10 Punkte und dann muss es eigentlich klappen. Und du denkst, haut ja auch irgendwas nicht hin. Ich sag dir Folgendes. Ich weiß, so ein Gebet sei einfach, ihr Fasten, Leute, ich kenne die ganze Reihe. Du kannst es noch so anstellen, wie du willst. Ärger bleibt nicht aus. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Ich sage immer, Verkündigung hat zwei Säulen. Man holt die Menschen dort ab, was sie schon erlebt haben oder wo sie mittendrin sind. Oder du wirst durch Verkündigung vorbereitet auf Kommendes in deinem Leben. Und wenn wirklich der Heilige Geist in einer Verkündigung gegenwärtig war, dann kommt das wieder hoch, wenn du das brauchst. Und ich sage dir, wie auch immer du es in der Vergangenheit versucht hast, den Menschen zu erreichen für Christus, du hast nichts falsch gemacht.
Amen.
Lass dir vom Feind und von den anderen kein schlechtes Gewissen einreden. Es gibt nicht die Methode. Es gibt nur ein Handeln Gottes und ein Angebot Gottes. Und jetzt reden wir von Jesus und sie ärgern sich immer an ihm. Aber nicht, weil Jesus nicht wusste, wie man mit Menschen umgeht, die noch nicht gläubig waren, sondern weil der Ärger kam, indem er anfing zu bezeugen. Das kannst du nicht verhindern. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet geht nichts weniger als in seinen Vater und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Er sagt, wo, wie man angesehen wird, so viel Kraft und Macht kommt rüber. Und jetzt, passt auf, ich weiß ja auch meine hypercharismatischen Geschwister, Durchbrüche, Dämonen, was weiß ich alles. Ich sage, wo steht das so in der Bibel? Da steht, dass das mal 1000 Jahre gebunden werden, der Dämon, der Antichrist oder der falsche Prophet. Aber jetzt, ich sage, steht einfach mal in einer Stadt, da in Marburg, schöner Blick auf die Altstadt, schöner Leuchte, war wunderbar. Also siehst du auch die Dämonen? Ich sage, was sehe ich? Ich sehe schöne Lichter, ja. Wir müssen aufpassen, dass wir in der Bibel bleiben und nicht irgendwelche Fantasien folgen. Sondern ich lerne von Jesus. Wie ging Jesus mit der Situation um? Und es heißt weiter, und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, wir reden von Jesus, sodass, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Jesus' Absicht war, alle zu heilen. Aber die Haltung der Leute entschied darüber, wie viel Gott machen konnte. Ich sage dir, die Bereitschaft der Menschen, auf deinen Glauben einzugehen, zuzuhören, ihn, ich sag mal, ihn zu verstehen zu wollen. So viel macht es auch, wie Jesus weiterkommt mit den Menschen. Wenn sie sagen, das interessiert mich nicht oder das ärgert mich nur, dann hast du nichts erreichen können. Die Haltung derer, auf die man trifft, wenn man Zeugnis gibt, entscheidet mich darüber, wie viel Gott weitermachen kann und nicht, wie viel du tust.
Amen.
Und jetzt sagt er, und er wundert sich über ihren Unglauben und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Jetzt reden wir von Jesus. Jesus wusste um jede Situation, auf die auf ihn zutrat. Jesus war nicht so wie wir unterwegs, die vielleicht manchmal so Vorstellungen haben können, was sie wie, worauf reagieren. Aber letztendlich wissen wir nicht, wie eine Situation in unserem Leben entsteht. Wir können es vielleicht ahnen, wir können vielleicht uns das vornehmen, aber wie wir letztendlich reagieren, wissen wir nicht. Aber wenn Jesus, er wusste immer, was, wie wird geschehen und auf was würde er treffen. Das heißt, alles, was geschah, war für ihn nicht unbekannt. Dafür war Gott und so, Gott und Mensch zugleich. Für ihn war das da. So, und jetzt sagt Jesus nicht zu seinen Jüngern, ich möchte nicht, dass Frustration entsteht. Wir gehen nur dahin, wo Durchbrüche sind. Kennt ihr? Durchbrüche. Wir ziehen Durchbrüche. Da würdest du Jesus bei dir in deinen evangelistischen Trost nicht mehr reinnehmen. Denn von Durchbrüchen hat er nichts geschrieben. Wisst ihr, was Jesus auch nicht macht? Er sagt auch nicht, wir marschieren jetzt durch die Stadt und machen Gebetsmärsche. Und ich bleibe hier so lange, bis ich alles gebrochen habe, was an Widerstand ist. Macht er nicht. Macht er nicht. Wisst ihr, was wir tun müssen? Wir verkündigen, wir bieten an das Evangelium und dann müsste der Gegenüber entscheiden, was er damit macht. Wir brechen nicht die Haltung Dritter, sondern Dritte hören die Botschaft. Und Jesus zeigt uns das. Er sagt, ich habe verkündigt. Ich habe, soweit es auch die Menschen bereit waren, geheilt. Und er sagt, und jetzt gehen wir weiter. Eines der weiteren Probleme ist, die immer entstehen können, wir tun, was wir tun können, um Menschen zu erreichen für das Evangelium. Und erleben unterschiedliche Reaktionen, die nichts mit dir zu tun haben, sondern mit denen, auf die du triffst. Und dann kann es passieren, dass man sagt, ich eigne mich nicht dazu. Und ich glaube, dass viele Christen unterwegs sind mit dieser Haltung. Ich eigne mich nicht zum Zeugnis geben. Ich eigne mich nicht zu diesem und jenem. Warum? Weil Erfahrungen ausschlaggebend waren. Weil man glaubte, weil man mal nicht rankam an die Leute, dass man dafür nicht taugt. Sondern Jesus sagt, egal, auch wenn es so ist, wie ich dir begegnet wirst, du machst weiter. Eines der Probleme ist, wenn du nicht weitermachst. Und ich glaube auch, dass Menschen heute hören sollen, sie sollen weitermachen im Gebet. Im Vertrauen und im Glauben. Aber nicht, weil du weißt, wie es geht, sondern weil Gott mit dir geht.
Amen.
Und Jesus sagt nicht, weil mein Haufen so schnell frustrierend ist oder Thomas ja noch eins draufkriegt in seiner Haltung. Ich nehme die nur mit, wenn ich weiß, da kommen wir ran. Da haben wir Feldzüge, die siegreich sind. Sondern er sagt, wir gehen überall hin. Wir geben das Evangelium. Und Jesus zeigt uns Folgendes weiter. Er respektierte die Haltung derer, auf die er traf. Ihre Haltung hat er nicht durchbrochen. Er hat nicht gesagt, da bete ich jetzt gegen einen. Er hat Dämonen ausgetrieben und geheilt, weiß ich alles. Er hat nicht gesagt, ich breche jetzt die Haltung, ich bleibe in dieser Stadt so lange, bis ich einen Durchbruch hier habe. Sagt er nicht. Sondern er sagt, wir haben getan, was, wir kommen auf die Stelle, was der Vater heißt zu tun. Und dann ziehen wir weiter. Du musst weiterziehen und Erfahrung, genauso wenn du um die Gaben des Geistes unterwegs bist, mit Kranken betest, dergleichen, dann wirst du mal überraschend feststellen, dem geht es besser. Aber du wirst auch haben, dass der stirbt. Und was machst du dann? Wir halten uns nicht an der Erfahrung fest, sondern wir halten uns an die Bibel fest. Wir halten uns an Gott fest. Und es ist so, dass es solche und solche Erfahrungen gibt. Und er ging ringsumher an die Dörfer und lehrte. Und jetzt geht es weiter. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden. Je 2 und 2 und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf dem Weg, als allein ein Stab. Kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel. Wohl aber Schuhe und nicht 2 Hemden anzuziehen. So, dann wirst du sagen, wer lang genug im Reisedienst Erfahrung hat, wird sagen, ja, da kannst du vielleicht eine Nacht, einen Tag mit dem wenigen Gepäck, das wird auf Dauer nichts. Jesus sagt nicht, wenn du unterwegs bist für mich, pack so wenig ein wie möglich. Oder wie, lass es sein. Das meint er nicht damit. Aber ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück, er rief die 12 zu sich und fing zu 2 und 2 auszusenden. Warum tat er das? Das will ich ihr sagen. Es ist ganz wichtig, dass wir voneinander wissen. Eines der Probleme entsteht, wenn du glaubst, so wie du tickst im Glauben, bist du die einzige Person, die so ist. Und alle anderen haben es begriffen. Und alle anderen wissen, wie es geht. Wir müssen austauschen. Wir müssen kommunizieren. Wisst ihr, was an diesen Zeiten passierte, warum die 2? Weil Jesus sagt, das gibt eine gegenseitige Stärkung, eine gegenseitige Ermutigung. Wenn du nämlich feststellst, dass ein anderer in ähnlicher Lage, die du dich befindest, auch so tickt, auch so fühlt, auch so denkt, auch so glaubt, gibt es dir Mut und Zuversicht und eine Kraft. Denn du bist mit dem, was du bist, nicht allein unterwegs. Und ich sage immer zu den Menschen, mindestens eine Person auf der Welt ist in einer ähnlich gelagerten Lage wie du auch. Und wenn du das begreifst, dann wirst du in dir entspannter. Dann machst du in deinem Glaubensleben nicht so einen Krampf. Die Niedergeschlagenheit unter Christen ist ganz groß. Aber warum? Weil man immer hört von irgendwelchen großen Cracks und solchen Nummern, die, wenn du mit ihnen alleine bist, auch keine mehr sind. Um das mal so zu sagen. Sondern du musst erkennen, wer ich bin in Christus. Ich bin, wie ich bin. Wir hatten so ein bisschen gealbert auf der Fahrt, in der Autofahrt. Weißt du, manche denken, Gott muss sich verändern und ich habe noch so viel Defizite. Ja, keiner weiß es besser als Gott selber. Der kennt sich. Und er würde zu dir sagen, wenn alle so wären wie du, wäre ich der Glücklichste im Himmel. Du bist mein kleinstes Problem. Wir müssen unsere Identität in Christus wieder. Ich könnte jetzt auch sagen, ich sage es, andere sind anders, ich komme so, ja, weil ich ja weiß, was los ist. Wir müssen noch reden von vorne, wie es in der Wirklichkeit aussieht. Und das fehlt von vielen Kanzeln. Von den meisten Kanzeln. Wenn du meinst, dass Gott, dass du Veränderung baust, dann wird Gott schon mit dir machen. Und wenn er das nicht meint und du das denkst, er verändert mich gar nicht, dann kann auch sein, dass er mit dir zufrieden ist. Wir brauchen eine Identität in Jahr und die Heiligung nachzujagen. Da kommen wir nie zu Ende hin, sonst bräuchtest du keine Veränderung im Himmel. Da steht nicht in der Bibel, dass du die Heiligkeit, Heiligung vollenden wirst auf Erden. Stimmt nicht. Sondern wir brauchen eine Gewissheit. Erlöst, errettet aus Gnaden. Und nicht aus Werke, einzig aus Barmherzigkeit. Und ein inneres Ja, so wie ich bin ich für Gott annehmbar. Bin ich für Gott brauchbar. Und er sagt, ich sende euch zu zweit aus, weil er genau gewusst hat, die brauchen sich miteinander, um sich gegenseitig zu stärken. Und jetzt komme ich, da komme ich auch nochmal hin. Und jetzt komme ich, warum sagt er, nehme ich so viel mit? Wisst ihr, er sagt nicht, sage den Materialismus ab. Wisst ihr, was Jesus damit sagen will? Was du hast und wie du bist und was du brauchst, hast du alles, um für mich Licht, Salz und Zeugnis sein zu können. Amen. Viele kommen nicht in die Putte, weil in die Bewegung, weil sie immer sagen, da fehlt es mir noch. Ja, ich muss den Lehrgang, ich muss das noch. Brauche noch das. Und wenn ich nicht das habe, wirst du nie fertig. Sondern du musst sagen, ich habe durch Jesus Christus alles, was ich habe und brauche, um ihm ein Diener zu sein. Amen. Und für ihn gehen zu können. Und deswegen sagt Jesus, belaste dich nicht mit unnötigen Dingen. Wenn man selbstkritisch bleibt, immer zu sich, dann findest du immer ein Manko und dann wirst du nie fertig.
So ist es.
Dann kannst du bestenfalls im Himmel arbeiten, aber auf Erden nicht so, weil du hast ja immer ein Manko. Und er sagt, ihr seid ausgerüstet. Und er steht hier nicht, sie machten sich auf den Weg und sie machten sich stark, sondern er gab ihnen Vollmacht. Jesus Christus durch den Heiligen Geist hat dich ausgerüstet. Und jeder, der den Heiligen Geist hat, kann. Nur wir machen nicht alle das Gleiche. Aber jeder kann für Christus unterwegs sein und von ihm gebraucht sein. Und er sendet aus und er befähigt. Und wenn er das ist, warum machst du dir so einen schweren Kopf? Ist Jesus Christus der Gebende. Und ich komme auch noch zu der Haltung mit Jesus und mit der Vollmacht. Und jetzt kommt Folgendes. Und das ist ganz wichtig, dass du die Zusammenhänge verstehst. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Er sagt, du bist immer in Bewegung. Er sagt nicht, bleib statisch, sondern bleib in Bewegung. Immer neue Situationen entstehen. Also bist du hineingegeben und tust. Und jetzt sagt Jesus, wir reden von der Realität. Wo man euch nicht aufnimmt, ist ja interessant, und euch und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Er sagt, du wirst einen Menschen treffen, wo du absolute Ablehnung erfährst. Zurückweisung. Und er sagt da, kümmere dich nicht drum, geh weiter. Und an dieser Stelle ist eine ganz ernste Botschaft mit drin. Es kann möglich sein, dass Menschen Menschen binden. Es gibt auch bei Christen so ein Pflichtgefühl, so eine, ach, ich muss ja, ich bin verantwortlich, nee, gar nichts bist du. Es gibt Menschen, die kommen einfach nicht in die Potte. Da musst du einfach sagen, bis hierher reicht es. Du hast gehört, du hast verstanden. Jetzt musst du dich entscheiden, aber das ist nicht meine Sache. Der Teufel ist nicht dumm. Es kann sein, dass man durch ein schlechtes Gewissen, was einem erzeugt wird oder auch durch welche Umstände auch immer, beigeredet wird. Dass man das Gefühl hat, man kann diesen Menschen doch jetzt nicht so in der entscheidenden Phase allein lassen. Doch, irgendwann ist genug. Denn der Teufel ist nicht dumm. Der weiß, wenn du dich zu lange mit jemandem beschäftigst, bist du nicht frei, um jemand anders wirklich zu Jesus dafür frei werden. Du musst sagen, Herr, es gibt eine Grenze. Und du musst dir kein schlechtes Gewissen machen. Deswegen sagt Jesus, ihr bleibt so lange, bis ihr da Durchbrüche habt. Sagt er nicht, keiner Stelle. Sondern er sagt, ihr geht überall hin. Und er sagt nicht, ihr geht nur dahin, wo fruchtbarer Boden ist. Wo von mir aus Dämonen geboren, was auch immer du da theologisch reinigst. Und wo die Menschen frei. Sondern ihr geht überall mit der Botschaft hin. Und dann werdet ihr erleben, dass man euch ablehnt. Und dann seid ihr frustriert, packt die Sachen zusammen, sagt, ich packe es nicht. Oder ich mache einen weiteren Lehrgang. Steht da nicht. Sondern er sagt, jetzt geht ihr weiter. Du musst Folgendes begreifen. Du wirst immer wieder Umstände haben, die etwas ermutigend für dich sind, aber es werden auch Umstände da sein, die deprimierend für dich sind. Und du musst eine Grundentscheidung treffen. Und die heißt, ich mache weiter. Ich glaube, dass Menschen heute Nachmittag das hören müssen. Ihr müsst weitermachen. Du musst weitermachen. Du musst dranbleiben. Und dann heißt es, und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun. Und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Aber nicht alle. Und nicht überall das Gleiche. Du musst begreifen. Ich weiß ja, was in der Szene los ist. Gottes Wirken ist universal gleich. Das gibt es nicht Pensacola, gibt es nicht Korea, blablabla. Sondern das Angebot ist universell, weltweit, überall das Gleiche. Warum haben wir so unterschiedliche Zustände, sage ich jetzt mal geistig? Weil die Haltung der Menschen so ist. Die Haltung entscheidet darüber, wie weit Gott mit ihnen kommt. Amen. Und kann. Und deswegen haben wir das so. Aber Gottes Angebot und Wirksamkeit ist weltweit gleich. Und er sagt, ihr macht und tut. Und jetzt kommen wir wieder zu Jesus. Jesus heißt in Johannes 5 ein Kranken am Teich Bethesda. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man reagieren, wie die Hohenpriester, Schriftgelehrten reagieren. Anstatt sich über die Heilung zu freuen, regt man sich darüber auf, dass es auf einen Sabbat war. Leider kenne ich solche Gottesdienste auch. Da werden an Äußerlichkeiten sich festgemacht, aber dass Gott durchgreifend gewirkt hat, wird nicht erkannt und nicht gesehen. Ein Problem. Und jetzt heilt Jesus, wohlwissend, das gibt Stress. Das wird erstmal wieder Wind geben, Gegenwind. Und dann heißt es, Da ging der Mann zu den Juden und berichtete, es war Jesus, der mich geheilt hat. Von da an lauten die Juden Jesus auf, weil er sogar am Sabbat krank geheilt hat. Und jetzt kommt das, wo du ganz entspannt sein musst. Es heißt ja immer, wir sind nur Kanäle, Gefäße, Werkzeuge, bla bla bla, und wir haben nichts. Alles, was geschieht, geschieht letztendlich durch den Herrn und er gibt uns die Kraft und so weiter. Und das heißt auch hier in Vers 17, aber Jesus sagt ihnen, zu jeder Zeit tut mein Vater Gutes und ich folge nur seinem Beispiel. Die Frage ist, wessen Beispiel willst du folgen? Jesus? Oder anderen, die dir etwas anderes sagen oder was auch immer sagen? Oder deine Erfahrung? Oder willst du Jesus folgen? Wenn du Jesus folgst, in dem Willen, für ihn ein Werkzeug zu sein, dann wirst du auch erleben, dass du auch genauso wie er behandelt werden wirst. Dann werden die Leute genauso auf dich reagieren und tun. Aus welchen Gesinnung tust du was? Das ist manchmal ganz wichtig, sich das innezuhalten. Warum tut man, was man tut? Was ist das? Was treibt einen an? Warum will man das? Nach dieser Antwort waren die Juden erst recht entschlossen, ihn umzubringen. Denn Jesus hatte nicht nur ihren Sabbatvorschriften missachtet, sondern sogar Gott seinen Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. Und jetzt kommt Vers 19. Damit du entspannt bist, damit du verstehst, egal was du tust, für den Herrn und mit dem Herrn tust. Woher kommt das eigentlich? Da heißt es nämlich in Vers 19, durch diese Anschuldigung der Juden sagte Jesus, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Das ist schon mal interessant, oder? Das ist doch schon entspannend. Wenn jemand Probleme hat mit deinem Sein, mit deinem Tun in Christus, musst du sagen, habe ich gar nichts mehr zu tun. Muss ich an den wenden, der mich ausrüstet und zurüstet. Manche haben so Predigten und sagen, oh, das war eine tolle Predigt. Und ich bin so, oh. Und dann am Sonntag heißt es dann, also war es auch nicht so. Ich kann dich auch schon ganz anders. Ja, die Woche war anstrengend. Ich habe mich schlecht vorbereitet. Ne? Oder Lobpreis, also irgendwie, du hast uns schon mal ganz anders in die Atmosphäre geführt. Ja, ich weiß, ich war so kurzfristig eingesprungen, ich konnte nicht und so. Und ich wusste auch gar nicht so recht und so. Ja, was denn nun? Gehört Gott der Sieg, gehört ihm auch die Niederlage. Hat einer ein Problem mit dir, musst du sagen, da wende ich mich an den. Ich habe mich zurüstet. Jesus sagt, ich tue gar nichts, das macht alles der Vater. Ich bin hier falscher Ansprechpartner. Was aber der Vater tut, nur von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Du bekommst, ich glaube, an die Zurüstung und Ausrüstung durch den Heiligen Geist. Nicht mal in einer gewissenhaften Vorbereitung dessen, dass man sagt, ich weiß, ich bin jetzt so richtig präpariert, ja, rauszugehen. Kannst vergessen. Ich glaube an den innewohnenden Heiligen Geist, der eine Situation herbeiführt, in der etwas möglich wird, was du sonst nicht möglich gemacht hättest. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ich erzähle in eigener Sache wenig oder kaum oder gar nicht. Es gibt ja Sprecher und Sprecherinnen, die bieten erstmal eine halbe Stunde hier Tapes und ihre Bücher an. Dann erzählen sie noch, was für sie wichtig das Geld ist. Und dann kommen sie zum eigentlichen Ton. Aber ich möchte euch etwas sagen als Ermutigung, wie ich Gott vertraue. Nun ist heute gerade der Zeitpunkt, weil es gerade auch im Zusammenhang passt, wird mein Bruder beigesetzt, nicht der Roman, sondern ein weiterer Bruder. Heute gibt es eine Bestattung. Aber ich habe gesagt, der Termin ist so, dass wir es hier nicht mehr ändern können. Ich will euch nur Folgendes erzählen. Von meiner Frau-Seite ist sie die einzige Gläubige. Und auch die fünf Geschwister sind sie und Schwiegereltern. So, und die wussten immer, dass wir Glauben haben. Nur wenn wir denn mal Familienbesuche gemacht haben, zweimal im Jahr oder so, und das halte ich für einen kapitalen Fehler. Ich weiß, woher ich komme und was ich erlebt habe. Sobald eine ungläubige Verwandtschaft bei einem Gläubigen ist, meint man, man muss zwanghaft missionieren, evangelisieren. Bibel auf den Tisch und das Kaffeegebet wird erstmal eine halbe Stunde zum Bekehrungsgebet. Erreichst du gar nichts. Null. So, und so wussten wir immer, ich habe immer gesagt, die Bibel sagt, wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass er sei. Ich glaube auch eine Bringschuld der Umgekehrten. Das heißt, eine Frage, warum glaubst du? Warum interessiert dich der Glaube? Was bewegt dich dazu, sonntags oder sonst wo in den Gottesdienst zu gehen? Wenn du sagen könntest, was du ja nicht kannst, aber ich auch nicht. Aber wenn du jemand sagen könntest, aus deinen 100 Euro mache ich in einer Woche 1.000 Euro. Wirklich. Wirklich. Ohne Wertverlust. Dann haben sie das Geld sofort auf den Tisch. Dann fragen sie doch auch. Oder was ist mit deinem Auto? Welche Versicherung hast du? Ich glaube, dass es auch etwas sowas gibt wie, sag mal, was macht dein Interesse aus, zu glauben? Ich glaube an eine Gegenseitigkeit. Nicht, wir Christen haben uns auf die Einseitigkeit geworfen. Man hat uns in Vorwürfe gemacht. Und viele Christen laufen so betrübelt rum. Und ich habe nie missioniert, evangelisiert. Die wussten, dass wir gläubig sind. Und ich sage, kann auch fragen. Und jetzt kommt, was kommt. Und ich kommen muss auch, ich sag mal, im Lauf des Lebens. Und deswegen mache ich auch denen Mut. Ich weiß nicht, ist einig von euch oder nur eine Person. Oder vielleicht auch in Gesprächen, was du zukünftig haben wirst. Ich glaube an die Größe und die Gnade Gottes.
Amen.
Und wir haben nie das große Glaubensgespräch geführt. Und nun kommt es, wie es kommen musste. Schwiegereltern kamen altersbedingt in Altenheim und dann in die Altenpflege. Und da habe ich sie mal besucht, das war Oldenburg und Oldenburg. Also 300 Kilometer, eine Tour von Hamburg. Und dann gehen wir da ins Zimmer und gehe ich zur Mutter, die war immer sehr belesen und sehr intelligent und so. Und dann redet sie so Sachen, die keinen Zusammenhang haben. Und dann habe ich zu der Pflegekraft gefragt, er hat die Frau Demenz? Ja, die hat ab und zu mal Demenz. Und ich dachte, okay, gut. So, wir fahren nach Hause und irgendwann ruft eine Schwester von Bettina an, die gleich vor Ort wohnt und immer mal einen Blick auf die Eltern geworfen hat. Ich bin kein Pastor, ich habe keine theologische Ausbildung, ich habe keine Bibelschule, ich habe gar nichts, ich habe nur den Heiligen Geist.
Mhm.
Und da sagt man dann immer, der Pastor muss kommen. Und dann gedacht, Pastor, wegen was? Und dann wieder gedacht, der Alter hat ja so Betreuung von den Landeskirchen etc. Und irgendwann kriegten sie das raus, dass Mutter meinte, ich soll kommen. So, jetzt so viel zu Glaube, Zuversicht, der Herr zeigt und der Herr weiß. Ich sage zu meiner Frau, ich sage, pass auf, um der ungläubigen Verwandtschaft willen. Die nachher sagt, wenn es drauf ankommt, kommen die Gläubigen nicht, fahren wir dahin. 300 Kilometer hin für nichts und 300 zurück. Also 600 Kilometer für nichts. Wir fahren hin nach Oldenburg, kommen in die Pflege, klopfen an die Tür, machen die Tür auf. Ich habe noch gar nicht richtig guten Tag gesagt. Da sagt Schwiegermutter, was muss ich tun, in den Himmel zu kommen?
Wow.
Ich sage, falt die Hände, bete mir nach. Und zwischendurch hat sie mich gefragt, was heißt das? Ich sage, du musst dich fragen, was es heißt, bete.
Amen.
Dann sind wir zu und dann war sie fertig. So, noch Scheiße. Na gut. Ich sag, komm, nehmen wir zum Schwiegervater, die waren getrennt untergebracht. Und dann lag er da und sagte, meine Frau, du weißt doch mit Glaube und ja, und so. Ich sag, willst du, siehst du, der will nicht. Glaub doch hier nicht stehen, Perle vor der Säufer, der will nicht. Und sind wir gegangen. Kurz Zeit später verstarb er und dann Schwiegermutter und die Schwester, die immer mal diese Aufsicht, ich mal den Besuch gemacht hat. Die hat gesagt zu meiner Frau, Mutter, also Schwiegermutter jetzt, hatte immer ihr Leben lang dunkle Augen. Aber in ihren letzten Stunden ihres Lebens waren ihre Augen klar und hell.
Amen.
Deswegen bin ich ein starker Verfechter der Gnade und der Güte Gottes. Der Zwang entsteht immer, wenn wir meinen, wir müssen ja. Ich glaube, wir müssen Gottes Perspektive verstehen. Er weiß ganz genau, wie das passt. Ich glaube an das Rema Gottes. Du hast mit jemandem zu tun, den du so gerne, was ich an den Glauben ranführen willst. Und plötzlich entsteht eine Situation, wo Raum für den Glauben kommt. Ich sage immer, und das möchte ich auch einigen von euch sagen, bete und segne die Menschen. Von denen du sagst, es wäre dringend notwendig, dass sie Jesus erkennen. Ich mache dir Hoffnung und Mut. Bete und vertraue. Und glaube. Und jetzt, wie gesagt, der Nils wird heute beigesetzt. Roman müsste das schon fertig haben. Die Sehbespattung. Der hat Jahrzehnte, 25 Jahre ist es hier, wo ich mich mit meinem Bruder, mit Roman, mit ihm mal getroffen habe. Und da hat er null Kontakt halten wollen. Ich habe zwar mal hier und da versucht, rauszubekommen, wo er wohnt, wie er wohnt, aber das wurde immer schwieriger. Und dann war auch seit 2011 der Kontakt auf null. Und nun kommt es, wie es kommt. Er erkrankte an Lungenkrebs und irgendwie fünf Hochzeiten, keiner scheiße so richtig durch, wer wo was überhaupt war, wie wen er fahren hat, mit welcher nicht. Oder. Muss ich aber vorweg schicken, im Glauben aufgewachsen. Da war Reinhard Bonke sogar noch Pastor in Husum, von ihm getauft worden. Also er wusste, um was es geht. Und da gab es wohl, nun kann man sehen, wie man will, auch Verhalten ihm gegenüber, dass ihn dazu gebracht hat, mit dem Roman, was auch mit den Heiligen nichts mehr zu tun haben wollen. Ich kann auch umgekehrt sagen, es gibt auch andere, die anders behandelt haben, aber ich sage es jetzt mal so. Und da war weg. So. Und dann haben die recherchiert im Internet und kamen auf die Website von meinem Bruder, von Nazareth, dieser Heimstelle Nazareth. Und dann haben sie dort angerufen und die haben sie dann in Verbindung hergestellt zu ihm nach Frankfurt. Und dann rief er mich an und sagt, oh Mensch, Mando, unser Bruder liegt im Sterben, ich fahre sofort hin. Und dann bin ich Samstag auch hin, das ist jetzt 4 Wochen her. Und dann lag er da, mit Morphium voll Und dann habe ich kenne mich ja im Fach nicht aus, aber Oma ist aus dem Fach. Und er sagte, der kriegt was mit. Und haben wir so gesprochen und wer wir sind oder was wiedererkennen und so weiter. Und irgendwann hat sagt Roman, er hat Freitagabend mit ihm gebetet, ich war dann Samstag da, mit ihm zusammen haben wir auch gebetet. Und dann hat Roman nochmal Gelegenheit, auf den Sonntagmorgen zu ihm zu kommen. Und dann sagt er hatte das Gefühl, da ist was. Wisst ihr, was ich meine? Dass er versteht und hört. Und ist er von Sonntag auf Montagnacht ist er gestorben. Das war sozusagen auf den letzten Sekunden. Gott allein weiß, wie viel noch kommt. Aber ich glaube an solche Gnade. Ich glaube, dass es einfach nicht sein kann, dass man mal von Jesus geschmeckt hat, sage ich mal. Und dass Gott nicht so gnädig ist am Ende der Tage. Denn das war ein Wunder. Ich hatte Zeit, Oma hat gesagt, auch dass ich uns rausgefunden habe. Also wirklich so in den letzten 24 Stunden geschah alles, was in den 30 Jahren und 40 Jahren sich nicht bewegen konnte. Deswegen bin ich ein starker Fechter der Gnade und Wiederherstellung Gottes.
Amen.
Ich mache jeden Mut. Vertraue Gott. Glaube, bete und vertraue und setz dich nicht unter Zwang und lass dir keine Schuldgefühle einreden. Du hast ja nicht genug getan, deswegen ist die Welt noch nicht errettet. Ich sage dir, jeder tut genug auf seiner Weise und jeder macht es, wie es, ich sage mal, der Schnabel ihm gewachsen ist. Du kannst das nicht trainieren, du kannst nicht sagen, wir machen das alle 1:1. Du musst sagen, so wie ich bin, du musst Gott Vertrauen haben, dass er dich gebrauchen kann, in der Weise, wie du es verstehst, zu bringen. Und jetzt kommt Vers Johannes 5, Vers 41. Das ist mal die Frage, warum tust du das? Da heißt es in Vers 41, ich suche nicht die Anerkennung von Menschen. Jesus sagt, egal was, mir geht es nicht darum, dass ich belobt werde, sondern dass ich meinen Willen meines Vaters tue. Es kommt darauf an, dass wir im Willen Gottes leben, im Willen seines Wortes und nicht kommen Menschen dahin und sagen, tolle Nummer, tolle Klasse. Zwischen Himmel und Hosianna und Kreuzigung ist nur ein Millimeter, ja? Menschenmeinung ist in 0,0 eine andere Meinung. Du musst tun, weil du Christus liebst. Weil du Jesus gehorsam sein willst.
Amen.
Deswegen tun. Jesus sagt nicht, ich will gut ankommen, ich will sie alle, was ich bekehren. Er hat gesagt, ich tue um die Anerkennung des Vaters. Und jetzt komme ich auf diesen, was muss man denn tun? Es ist ja angeblich immer noch nicht genug getan. Wenn ich so in die Publicity reingehe oder die Publikation auch im Internet, alle ist ja viel schlimmer. Vor 50 Jahren hat ja manches 50 Jahre gebraucht, um überhaupt an einen Mann zu kommen. Heute schreibt jemand und schon, hast du das gelesen, hast du das? Und ich sehe immer nur, mach mal, Druck, Druck, Druck. So immer, es ist ja noch nicht, das erwartete Ergebnis ist nicht da, also machen wir was falsch. Und ich sage, das ist falsch. Es ist genug zu tun.
Amen.
Denn im 2. Thessalonicher 3, Vers 1 heißt es, im Übrigen, betet für uns Brüder und Schwestern, bitte darum, dass die Botschaft des Herrn sich rasch verbreitet und überall, so wie auch bei euch mit Dank, gegen Gott angenommen wird. Was sagen die Apostel? Wir dienen, wir wollen die Botschaft und das Volk bringen. Da sind wir alle erstmal einig. Rasch verbreitet. Das komme ich auch noch mit klar. So, jetzt geht immer darum, und nun? Und jetzt bitte auch darum, dass Gott uns vor den Anschlägen böser und schlechter Menschen rettet. Also, egal, böse und schlechte Menschen sind da und die leben ihr Böses und Schlechtes aus oder leide ich so unter. Punkt. Und jetzt kommt noch der Punkt. Wie sind wir am effektivsten, um die Stadt zu erreichen? Was müssen wir noch tun? Ich sag dir, gar nichts musst du mehr tun. Es ist alles gut, was getan wurde und was im Glauben getan wird. Und dann heißt hier, denn nicht alle nehmen den Glauben an. Wie kann man mich schuldig sprechen, wenn nicht alle, wie die Bibel sagt, nicht alle nehmen den Glauben an? Das heißt, selbst wenn, was es nicht gibt, lass dich nicht durch die sogenannten 7 Schlüssel zum erfolgreichen Evangelisten blenden oder die 10 Punkte zum erfolgreichen Evangelisten. Das ist alles großer Quatsch. Du kannst es anstellen, wie du willst. Nicht alle nehmen den Glauben an. Das ist eine Voraussetzung. Das sagst du mir von vornherein, egal was du wie anstellst, nicht alle werden den Glauben annehmen. Und die Schrift sagt ja noch, breit ist der Weg, der zur Verdammnis führt und schmal zur Ewigkeit. Das heißt, es gibt kein ich weiß, wie es dann geht und erfolgreich ist. Und die Bibel sagt, egal was du anstellst, egal wie du es machst und vorbereitest und mittendrin bist, nicht alle werden den Glauben annehmen. Wenn das so ist, kann ich doch nicht die Schuld bei mir suchen und sagen, dann muss ich aber noch mal hingucken, wie ich das viel besser mache. Doch der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Er gibt uns auch das Vertrauen zu euch, dass ihr jetzt in Zukunft meine Anweisung folgen werdet. Der Herr richte euer ganzes Denken und Wollen darauf, dass ihr Gott liebt und standhaft zu Christus haltet. Das ist es, standhaft in Christus. Und jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte. Passt wunderbar in den Zusammenhang. Manche sagen, was ich auch gut verstehe, am Anfang habe ich das auch irgendwie so alles so mitgenommen und habe das auch toll gefunden, bis ich selber da mal so reinging. Oh, wenn wir noch Apostelgeschichte hätten. Boah, 3000 wurden mit einem Schlag zugetan. Was? Das sind Versammlungen. Das sind Taufen. So viel Taufbecken können wir gar nicht. So viel Wasser können wir gar nicht haben. Das ist Apostelgeschichte. Ja, wisst ihr, was Apostelgeschichte auch ist? Apostelgeschichte 4 ist auch Apostelgeschichte. Da frage ich immer Leute, die ihren Aufbruch wollen, die Erweckung wollen. Seid ihr auch auf das andere vorbereitet? Was ist das mit sich bringt? Nicht mehr Taufkarten ausfüllen oder was, oder, sondern da kommt noch was anderes auf uns zu. Denn es heißt in der Apostelgeschichte 4, Vers 29, höre nun her, wie sie uns drohen. Na nun, habt ihr es nicht gewusst, wie es geht? Gib uns deine Dienerinnen und Dienern die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Herr, gib uns die Kraft. Heute Nachmittag geht es auch Menschen von euch, dass ihr mit der Kraft Gottes ausgerüstet werdet. Hineinzugehen in eure Situation. Ich rede nicht von Missionaren, Evangelisieren, sondern von der Lebenssituation, in der ihr steckt. Ich glaube, im Geist sagen sie, es ist prophetisch, dass Menschen hier sind, die diese Kraft Gottes brauchen. Diesen Mut und diese Kühnheit von Gott zu empfangen. Gott ist bereit zu geben. Ich vertraue die Führung des Heiligen Geistes in jeder Versammlung, der den Punkt setzt auf das, worauf es ankommt, in diesem Nachmittag oder in der Versammlung, in der ich da bin. Deine Kraftbotschaft mutig uns zu verkündigen. Und jetzt sagen sie nicht, wir wissen es, wie man es macht. Wisst ihr, was man die Publikationen vom Vorwurf macht? Da klingt immer so, wir sind die erfahrenen Experten, wir wissen, wie es geht. Und wenn du einfaches Volk da unten das mal so machst, dann hast du auch die Durchbrüche. Das sagt keiner, aber so klingt es immer. Aber hier steht was anderes. Das sagen nicht die Apostel, lernt von uns, wie wir es gemacht haben, damit ihr effektiv seid. Sie sagen, hilf uns dabei. Sie sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe.
Amen.
Wir brauchen dein Handeln. Und das heißt, strecke deine Hand, nicht ihre Hand. Sie sagen nicht, unsere Hand strecken wir aus. Ja? Manche kommen ja so und sagen, wenn wir erstmal hier, dann räumen wir die Stadt auf. Lass uns mal so ein evangelistisches Team kommen. So dann. Die sagen, strecke deine Hand aus und heile Kranke. Die sagen nicht, wir machen das hier. Ich komme mal vorbei nach Karlsruhe. Wir kommen mal so und wischen mal hier so die Stadt auf. Sondern sie sagen, Herr, strecke du deine Hand aus.
Amen. Amen.
Und heile du Kranke. Und lass staunerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigen Jesus.
Amen.
Als sie geendet hatten, bebte die Erde in ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündigt die Botschaft Gottes ohne Furcht. Warum? Weil sie sich von Gott haben empfangen lassen. Es war nicht ihre Wortgewalt. Es war nicht ihre Kraft der Worte oder der richtigen Rhetorik. Es war die Kraft Gottes, die niederkam. Weil sie gesagt haben, durch dich, Herr, bewegen sich die Dinge. Und die Souveränität Gottes, ich weiß, dass das manchmal unbestritten ist in der Theologie, wie einige das sehen. Ich glaube, die Souveränität Gottes, der genau weiß, wann wie welche Aufbrüche sind. Und wann der Zeitpunkt ist, damit es hineinwirkt. Es bleibt ein göttliches Geheimnis. Es bleibt auch ein göttliches Geheimnis. Du kannst es versuchen, aber vielleicht kriegen einige das von euch hin. Warum kannst du den Glauben an Christus haben, an Jesus, und andere nicht? Eine eigene Familie nicht. Wie ist das möglich? Wie ist das denkbar? Es bleibt ein göttliches Geheimnis. Da müssen wir Demut anerkennen. Es gibt nicht eine vollständige Erklärung. Warum hast du Ja zu Jesus gesagt? Und ein anderer, der nicht minder wie du unterwegs ist, intellektuell, was weiß ich, der packt das nicht. Es bleibt ein göttliches Geheimnis. Aber unser Auftrag ist nicht, letztendlich zu erwissen, warum, wie jemand zum Glauben kommen will oder nicht, sondern das Evangelium zu geben.
Amen.
Das Evangelium von Jesus Christus ist ein Angebot hin zu den Herzen der Menschen. Aber was sie daraus machen, obliegt nicht in deiner Kraft und nicht in deinem Glaubensstärke oder deinem Vorgebet oder was weiß ich. Wir beten niemanden in den Himmel. Wir bitten Gott um seine Gnade und Barmherzigkeit. Und er weiß, die Herzen zu bewegen und zu verändern. Wir bekehren niemanden. Das heißt, wie auf Facebook, wenn wir rausgeben, Mensch zu bekehren. Wir bekehren keinen. Wir geben Zeugnis. Wir legen, wie die Schrift sagt, wir müssen Rechenschaft ablegen können über unseren Glauben. Aber ich bekehre keinen Menschen. Sondern der Heilige Geist überführt von Sünde. Und Gott weiß um Gelegenheiten. Und es bleibt ein Geheimnis. Wie, was passiert da in der übernatürlichen Welt, dass jemand, das, was du jemandem sagst, wird abgelehnt. Aber du gehst zu einem anderen und sagst nichts anderes. Und es ist auch nicht besser. Und er nimmt es an. Es bleibt ein göttliches Geheimnis. Was letztendlich dazu führt. Das müssen wir stehen lassen können. Manche versuchen das hinzudrehen und sie schaffen, und letztendlich schaffen sie das auch nicht. Und jetzt kommt für dich auch eine wichtige Botschaft heute. Wir schauen immer hin, wer ist denn effektiv? Wer hat die Durchbrüche? Wir sehen immer das Natürliche und glauben an die große Ernte. Ich will euch Folgendes sagen, wie die Realitäten sind. Es gibt ein Buch aus dem Leuchterverlag, der ja auch nicht mehr existiert, aber vielleicht auch noch im antiquarischen Markt noch zu erreichen ist, zu bekommen ist, das Buch, was die Hölle verschweigen will. Da gibt es ein kompaktes Buch, sehr interessant, der hat so untersucht evangelistische Einsätze. Da hat man festgestellt, auch mit Polo in Südamerika, und wo ist alles diese Aufweckung sogar durch große Evangelisten? 80% derer, die eine Entscheidungskarte abgegeben haben, fallen wieder zurück in die Welt. 80%. Das ist die Realität. Weil wenn der Glaube nämlich erstmal gefordert ist, dann fangen sie an, dann merken sie erst, was Glaube eigentlich ist und nicht nur, oh, ich bin geheilt und mir geht's gut. Und wenn ich 10 Euro gebe, habe ich 100 am Ende wieder raus. Und solche Sachen. Das ist die Realität. Das schmälert nicht. Das sagt nur, wie die Dinge sind. Und jetzt schauen wir immer noch, die großen Ernte einfahren. Sag ich jetzt mal ein bisschen salopp, ja? Die Bibel sagt aber ganz was anderes. Pass mal auf, was im 1. Korinther 3, Vers 5 steht. Nun, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Da steht drin, wer sind denn das für große Leute, auf die du blickst? Gott, Channel TV, Bibel TV, was da alles rumläuft. Mit geistigen Muskeln spielen die immer, als müsste Gott bei ihnen noch um Rat nachfragen. Wer sind sie? Die Bibel sagt, was sind das für Leute, die sich anmaßen, sich hinzustellen und sagen, sie haben die Dinger am Laufen. Sie bringen die Dinger zum Laufen. Wisst ihr, was sie sind? Gottes Helfer sind sie. Niemand im Reiche Gottes ist irgendwas sehr groß. Sind alle nur Gottes Helfer.
Amen. Amen.
Die euch ihr zum Glauben gekommen seid. Das heißt, jeder trägt einen Anteil bei, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich möchte dir ein folgendes Beispiel sagen. Und dann komme ich auch wieder zu dem Bibeltext zurück. Es kann sein, dass du jemandem ein Zeugnis gibst. Aus deiner Sicht mehr schlecht als recht und gut. Und null Reaktion. Vielleicht sogar eine ganz komische Reaktion, die dich enttäuscht. Und du hast etwas gegeben, von dem du nichts siehst, dass es Frucht getragen hat. Du musst nämlich aufpassen. Nicht alles, was auf Erden nicht sichtbar ist, heißt nicht, dass es in der übernatürlichen Welt nicht gewirkt hat. Wenn du auf Erden dein Tun, das meiste wird davon so sein, keine Frucht zeigt im Irdischen, heißt es nicht, dass du unfruchtbar warst. Sondern die Dinge in der übernatürlichen Welt arbeiten. Und das wird das große Erschrecken und Erstaunen in der Himmel sein. Die Schrift sagt, viele der Werke, die sind, werden verbrennen. Und sie werden mit Ach und Krach ihre Seele retten. Schau nicht auf Werke und auf Menschen. Vertrau auf den innewohnenden Heiligen Geist in deinem Leben, dass du Amen. Kannst und dass du bist.
In Christus. Amen.
Und wir sind alles nur Gottes Helfer. Amen. Es gibt Dienste, die etwas auffälliger sind. Aber insgesamt gesehen sind es nur alles Gottes Helfer. Durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Da haben wir nämlich den Punkt, der wichtig ist. Jeder hat eine Aufgabe und die musst du ausfüllen und tun. So baut sich Reich Gottes. Und dann gibt es Aufgaben, die du tust, die fallen aber irgendwie offensichtlich nicht ins Gewicht. Die scheint keiner mitzubekommen. Die sind auch vielleicht in deinen Augen nicht so großes Dinge. Da hast du ein Problem. Du musst deine Wichtigkeit in Jesus Christus erkennen. Was du tust, trägt bei zum Bau des Reiches Gottes und trägt dazu bei, dass Menschen zu Christus geführt werden. Wenn ich über die Speisung 5000 rede, wirst du anderes von hören, als du von anderen gehört hast. Ich war letzten Sonntag in Nürnberg. Die Leute sind gelaufen nach vorne. Du hörst anders von mir, als du von den anderen hörst. Auch den Wert in Christus. Auch deinen Beitrag. Wir waren erstaunt. Seit 2 Jahren habe ich diese Botschaft auf dem Herzen. Über die Speisung 5000. Da geht es mehr um den Jungen, als um alle anderen. Dein Anteil und dein Beitrag ist wichtig, dass sich Reich Gottes baut.
Amen.
Und jeder hat von uns beiden von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Und die musst du wahrnehmen.
Amen.
Aber es kann eine Aufgabe sein, die nicht ins Gewicht fällt. Und jetzt komme ich dazu. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Wie kann Menschen sich hinstellen und sagen, mein Werk wächst, wenn es heißt, Gott stellt Wachstum her. Und jetzt haben wir ein wirkliches Problem. Ich will dir das an einem Beispiel deutlich machen. Du sprichst mit einem Menschen über den Glauben und er ist alles andere als freudig darüber. Und du denkst, boah, das war nichts, ich vertauge nichts. Jetzt hast du aber was gesehen, verstehst du, was ich meine? Jetzt hast du, so wie es dir gegeben war, du musst keine ABC, du musst nichts lernen. Du vertraust Gott, du brauchst du nicht. Wo habe ich die passende Bibel stellen? Das ist alles da. Und du hast zu ihm geredet. Und er dachte bloß, so schnell weg von dir wie möglich. Aber jetzt hast du aber gesprochen. Was vom Herrn kommt, verweht nicht im Winde, sag ich mal. Aber es hat, ist in sein, er hat es gehört. Und jetzt kommt jemand anders des Weges, von dem du selber nichts mehr mitbekommst. Der trifft wieder auf einen Christen, der auch nicht, der es vielleicht sogar nicht so gut formuliert, wie du es schon vor Vorwege formulieren konntest, ja? Und du denkst, oh, so. Und da sagt diese Person, ach, weißt du was, ich habe eh nicht viel, der, jetzt hast du mich neugierig, ich komme mit dem Gottesdienst. Der kommt in den Gottesdienst und bekehrt sich. Was wird jeder fragen, wie hast du den mit dem Gottesdienst bekommen? Dass der sich auch noch bekehrt. Das weiß ich nicht. Will ich dir sagen, warum das geschah? Weil du gesehen hast. Ich glaube, dass die meisten im Reiche Gottes, dass die Sehenden sind. Nicht sehen im sehenden Sinne, sondern gesät. Und viel, und wenige meinen, sie haben die große Ernte eingefahren. Aber doch nur, weil welche gesät haben.
Amen.
Weil welche sich investiert haben. Wer pflanzt oder wer begießt, es kommt alles auf Gott an, der es wachsen liest. Es gibt so etwas, das man nicht sieht. Aber in der übernatürlichen Welt geschehen die Dinge. Deswegen ist kein Zeugnis, kein Wirken, wie du es verstehst. Nicht wie andere sagen, dass du es tun sollst, damit es effektiv ist. Du machst, wie du es in deinem Herzen spürst und tust. Und so dienst du Gott. Und darauf kommt es an. Das zählt bei Gott. Nichts anderes. Nicht, ob du von den anderen gelernt hast, sein ABC dazu folgen oder irgendwas. Sondern du musst sagen, Herr, ich will brauchbar sein. Ich möchte dein Diener sein. Und ich sage, die meisten, und da gehörst du vielleicht auch zu und ich auch, man wird auf Erden nicht sehen, was ist eingefahren. Aber der Himmel hat es notiert.
Amen.
Viele werden überrascht sein, denken, der kriegt doch den Vortritt. Wenn er gesagt hat, nee, du kriegst den Vortritt. Der konnte nur so prahlen, weil du gesät hast. Und Gott schenkt das Wachstum. Wenn Gott das Wachstum schenkt, weiß ich gar nicht, boomende Gemeinde, mega Gemeinde, ich kann das nicht mehr hören. Also Mensch, Pastor stellt sich hin und sagt, wachst, mega wachse Gemeinde. Ich denke, in der Bibel steht, Gott schenkt das Wachstum.
Ja, Amen.
Gut, wenn die Leute da sind, okay, ist ja schön. Wer aber zu Demut gehört, zu sagen, also Leute, ganz ehrlich, also ja, hier steht, Gott macht das. Stellen Sie hin und können ja von mir lernen und kleine Gemeinden. Ich weiß ja, was los ist in der Szene. Die jammern, oh, können wir von den Großen lernen. Ich sage, Leute, passt auf. Das wird sich am Ende rächen, aber kannst ja reden, wie du willst. Der Glauben sei das prophetisch ja nicht. Gott lässt das wachsen. Du musst das realisieren. Ich sage dir, in der Vergangenheit warst du nicht erfolglos, auch wenn du nichts gesehen hast. Und wenn es dir heute nur mitgegeben ist, dann hat es seinen Zweck erreicht. Du warst immer erfolgreich, nur du hast das nicht gesehen, weil die übernatürliche Welt, du keinen Einblick hast. Und dann heißt es weiter, wir beide arbeiten an demselben Werk. Der pflanzt und der begießt. Doch Gott wird jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Da haben wir was. Du wirst so viel tun, aber das Wenigste wirst du auf Erden als Belohnung sehen. Aber die Schrift sagt, wenn du nichts tust, kriegst du auch keine Belohnung. Das heißt, wir tun, was wir tun können. Weil es kommt auf dich drauf an. Reich Gottes baut sich nicht durch, was ich für sogenannte Cracks, sondern sie baut sich durch dich. Menschen kommen nicht durch irgendwie was zum Glauben, sondern durch dich. Selbst wenn du sie persönlich nicht erlebst, dass sie sich bekehren, heißt es nicht, dass du in ihrem Herzen nichts erreicht hast. Und jetzt heißt es weiter, und dann komme ich zum Schluss und lade dich nach vorne ein. Du wirst die Hände auflegen. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die das heute, ich war mir noch ein bisschen draußen, ein bisschen unschlüssig. Aber im Moment glaube ich, dass es die Botschaft war, die heute dran war, zu sprechen, damit du nicht deine ganze Enttäuschung hinter dir lässt. Ich sage dir, Gott ist über dich nicht enttäuscht. Und lass dir keinen Druck machen. Lass dich auch nicht beeinflussen oder betäuben oder hinters Licht führen durch große Zeugnisse. Du tust, was du tun kannst. Jeder von euch ist groß in den Augen Gottes. Lass dich nicht kleinreden und dich klein machen.
Amen.
Und jetzt kommt in 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Werdet unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Was heißt denn das? Was du bist in deiner Identität in Jesus Christus, bist du das Beste und tust das Beste. Nicht, was andere sagen, da kannst du noch mal ein bisschen was nachbessern. Nein, du sagst, wo ist das Problem? Ich schaue auf keine prophetischen Leute weltweit. Was die machen, wie sie machen, interessiert mich alles nicht. Dass sie hier dicken, die müssen da, sollen sie machen, was sie wollen. Ich vergleiche mich mit keinem. Oder guck hin, kannst du nachjustieren? Und dann sag ich, lass jeden.
Amen.
Sondern ich tue.
Amen.
Und dein Einsatz wird belohnt werden, sagt die Schrift. Wenn du das Beste tust, was du in Christus hast.
Oh,
ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Er wird es belohnen, aber nicht unbedingt in der Vielzahl auf Erden, versteht das. Sondern das meiste wird als Belohnung im Himmel sein. Aber wenn du nichts tust, aus verständlicher Enttäuschung, weil du das Gefühl hast, du kannst es nicht, du kannst nicht wie andere das können, oder zumindest sagen, dass sie es können, ja? Da habe ich auch mal hingestellt, dass es wirklich so stimmt, wie es ist, aber die Zeugnisse alle sind, da habe ich auch mal einen Zweifel. Die Hälfte davon scheint über mehr Fantasie zu sein als Realität. Ganz davon abgesehen. Aber wenn du nichts tust, kann Gott auch nichts tun. Ich bleibe dabei. Gott hat es beschlossen, in seiner Größe und seinem Willen, dich und mich zu nehmen. Und jeder von euch ist notwendig für das Reich Gottes, für das Bau des Reiches Gottes. Und wir sind alle unterschiedlich damit unterwegs. Und deswegen ist es nicht maßgeblich, nach links und rechts zu schauen. Wer soll mein Vorbild sein? Der einzige Vorbild ist Jesus.
Amen.
Wie hat er gewirkt und getan? Und er sagt, ich suche nicht die Anerkennung von Menschen. Verlass dich nicht darauf, dass Menschen sagen, das hast du aber toll gemacht. Morgen reden sie ganz was anderes. Und übermorgen haben sie ganz vergessen, was sie gesagt haben. Sondern schau auf Jesus. Bitte, bete und vertraue.
Amen.
Er ist ein handelnder Gott. Ich will einfach euch segnen und für euch beten. Allesamt, ja. Vater, ich danke dir für diese wertvollen Menschen an diesem Abend. Ich danke, Herr, dass jeder Einzelne kostbar ist in deinen Augen.
Amen.
Und ich danke dir, himmlischer Vater, für dein Werk von Golgatha über das Leben und durch das Leben dieser Menschen hindurch. Und ich bitte, himmlischer Vater, dass sie auf ihren Lebensweg wissen, Gott ist mit mir und steht mir zur Seite. Und dass jeder das Bewusstsein lebt. Er lebt in mir. Und ich bin nicht alleine mit meinem Sein. Herr, stärke jeden Einzelnen in der Individualität des Glaubens und des Seins in Jesus Christus, wie er es braucht, Herr. Gib jedem die Kühnheit und Mut und die Zuversicht und den Glauben. Nicht produziert aus sich selber, sondern geschenkt durch den Heiligen Geist. Jeder Einzige soll aufgerichtet sein und wohlgetan sein. Herr, strecke deine dienende, segnende und kraftvolle Hand aus in das Leben dieser wertvollen Menschen hinein, bis dessen sie in der Ewigkeit sein werden. Vater, diene ihnen, damit sie dir dienen können.
Amen.
In der Gnade des Geistes, in der Kraft des Geistes, im Namen Jesus. Amen.
Amen. Amen.